Hallo zusammen zu einer neuen Folge Travel and Taste.
Reise durch Europa.
Wir sind Anna
und Patrick Hemminger.
Und wir reisen ein Jahr durch Europa auf der Suche nach dem guten Geschmack.
Nicht allein, im Gepäck haben wir unsere drei Kinder.
Und in dieser Folge sind wir am nördlichsten Punkt unserer Reise angekommen.
In Norwegen nämlich.
Das Land der Fjorde und der spektakulären Natur. Wir angeln einen Fisch nach dem anderen.
Nehmen euch mit auf eine Biolachsfarm.
Und verraten euch, wo es den schönsten Strand in ganz Norwegen gibt.
Wir waren nämlich da.
Viel Spaß bei Travel and Taste. Ja, Patrick, das war was. Als wir dann über die Grenze von Schweden nach Norwegen fuhren. Und wir hatten uns das ja so schön im Navi eingestellt, unsere Route, und hatten uns schon gewundert, warum man für 300 Kilometer irgendwie 7 Stunden braucht. Auf einmal sprang uns ein Fjord in den Weg.
Norwegen? Also wenn man sich das auf der Karte mal ganz genau anschaut, besteht Norwegen eigentlich aus lauter Ritzen. Also in das Land ist immer andauernd ist Wasser reingeritzt sozusagen.
Und das war uns gar nicht klar vorher.
Nee, und wenn man mit dem Auto da unterwegs ist und da, wo keine Ritze sind, sind Berge.
Genau, wir sind also, dann erstmal über so ein paar Höhenzüge drüber, Schnee haben die Kinder gebrüllt, mitten im Sommer.
Höhenzüge ist leicht untertrieben. Also wir haben erstmal in den ganzen Wochen in Norwegen keine Autobahn gesehen, nur Landstraßen, immer maximal 80 Stundenkilometer. Und hoch, runter, links, rechts durch Tunnel, die in sich Kurven haben und rauf, runter und dann wieder um die Ecke. Und da siehst du wieder die spektakulärste Natur, die du dir vorstellen kannst. Ist sensationell. Nur wenn du ein paar Stunden unterwegs bist, merkst du, das ist immer sensationell. Und man kommt einfach nicht voran.
Und wie ich gerade sagte, wir fuhren also nach Norwegen rein und schwupps war da ein Fjord und wir mussten die Fähre nehmen. Darauf wollte ich eigentlich
hinaus. Ja, genau. Also unter manchen Fjorden fährt man durch, bei manchen gibt es Brücken und manchmal endet die Straße einfach und da ist eine Fähre. Wenn du Glück hast, wartet sie gerade auf dich. Wenn sie Pech hat, ist uns auch passiert.
Wenn du Pech hast.
Wenn du Pech hast, wartest du auf die Fähre und das kann schon mal eine Stunde dauern.
Das kann eine Stunde dauern, aber es war auf jeden Fall toll. Wir sind dann auf diese Fähre gestiegen und dachten, wow, ganz anderes Land. Wasser, Fjorde, Bergspitzen, die noch mit Schnee bedeckt waren. Und dann fuhren wir weiter mit dem Auto und kamen ganz zufällig am spektakulärsten Wasserfall ganz Norwegens vorbei.
Ja, der steht irgendwie auf der Liste der höchsten Wasserfälle der Welt, auf Platz 7 oder so.
Also der heißt Langfassen-Wasserfall.
Und ist 600... Hau mich blau, ja. Meter hoch, das stürzt darunter in den Fjord. Es ist ein Ort mit einer unfassbaren Energie, das habe ich selten erlebt. Und an sowas kommt mir in Norwegen einfach so huppala zufällig mal vorbei. Das sagt sehr viel über dieses Land und die Natur aus.
Und dann hatten wir ein kleines Häuschen gemietet bei Sigmar und Gro. Also ein Häuschen, das lag auf so einem Hügel, ja klar, auf einem Hügel. Umgeben von Felsen und Blaubeersträuchern und wir haben auf diese Berge geschaut und Wolken schoben sich vor den Himmel. Es war Juli und es regnete.
Es war kalt.
Aber das Tollste war ja...
Ich wollte gerade sagen, Anna, wir müssen über die Toilette sprechen.
Wir dürfen nicht immer direkt über Toiletten sprechen. Das Tollste an diesem Haus war, nein, es hatte keine Heizung, es hatte eine...
Verbrennertoilette.
Ja.
Also ich versuche jetzt das mal möglichst mit seriösem Tonfall zu schildern. Diese Toilette hatte, wenn man den Deckel hochklappte, so einen Einsatz, der sah aus wie so eine Kaffeemaschine. Ne? Da kam dann auch wie so eine Filtertüte rein. Und in diese Filtertüte kam alles, was man nicht mehr bei sich behalten wollte oder konnte. Dann machte man den Deckel zu, drückte einen Knopf mit einem Flammensymbol, dann machte es Zischfauchschlob und sämtliche Hinterlassenschaften lösten sich in Asche aus, also wurden zu Asche.
Unsere Kinder wollten immer diese Toilette überlisten, haben dann immer einmal hochgeklappt und sahen dann da unten immer so Feuerflammen nach oben kommen. Die Toilette war der wärmste Ort im ganzen Haus. Es war schön. Sie heizte das ganze Haus.
Hat das ganze Haus geheizt. Wir hatten Heizkörper, aber die mussten wir nie anmachen, weil die Toilette war heiß genug. Also wir sprechen über Juli.
Juli, ne? Juli, es war regnerisch, es war kalt und wir waren auf der Suche nach kulinarischen Genüssen. Patrick, wir hatten so viel gelesen über Norwegen. Wir dachten, da ist the place to be, Nordic Cuisine.
Dachten wir. Also so eine spontane Recherche bei uns in der Umgebung hat erstmal nichts ergeben. Dann habe ich Sigmar, unseren Vermieter, gefragt. Und er meinte, ja, was essen wir Norweger eigentlich? Er meinte, wir geben gar nicht so viel Geld für Essen aus. Wir geben Geld für unsere Häuser aus. Das ist richtig. Es steht überall, also es gibt nicht viele Norweger, aber es gibt unfassbar viele Häuser. Also der Norweger hat gerne ein Zweit- oder ein Dritthaus irgendwo stehen in der spektakulären Natur. Davon gibt es ja genug. Das kostet nicht viel. Und da geht das Geld der Norweger hin. Und er meinte, auch für uns ist das Essen hier ganz schön teuer.
Ja, das war unfassbar teuer. Da kommen wir aber gleich noch dazu. Er sagte nämlich noch, wir trinken viel Milch, wir Norweger, weil das immer eine günstige Proteinquelle war. Und Käse gibt es auch in Norwegen, nämlich den, oh, wie spricht man den aus? Brunost. Das ist so ein leicht süßlicher Braunkäse, der so ein bisschen lakritzig, so, ja, also so karamellisiert.
Die Molke wird so lange eingekocht, bis sie karamellisiert. Ist jetzt... Ihr habt es jetzt mal gehört, ihr wisst, dass es das gibt. Nein, ihr müsst nicht in das nächste norwegische Feinkostgeschäft bei euch in der Stadt rennen und gucken, dass ihr diesen Käse kriegt.
Ne? Super Witz, Patrick. Norwegisches Feinkost.
Ja, da sind wir doch mitten im Thema. Ne?
Mach eine Flasche auf, Patrick.
Ja, weil, also wie Anna, während ich jetzt das mache.
Wir waren auf der Suche nach dem guten norwegischen Essen und der nächste Supermarkt war von unserem Örtchen da irgendwie eine halbe Stunde entfernt. Mhm. Da war alles teuer und schlecht. Also Wahnsinn. Es kam von sonst woher, klar. In Norwegen 3% Landwirtschaft.
Also 3% der Fläche des Landes ist landwirtschaftlich nutzbar. Da wächst nichts.
Und dann sind wir nach Bergen gefahren und haben dort das gute Essen gesucht und haben dann, ja, wir kamen in den Pub Pingvingen. Das war so ein traditionelles Restaurant. Das war super. Wir wollten uns erstmal zur Feier des Tages, weil wir endlich mal essen waren. Hört ihr im Hintergrund den leisen Korken ploppen?
Das war sehr leise.
Es war sehr leise. Er hat sich Mühe gegeben. In Bergen haben wir eben dann so ein tolles Hausmannskostding gefunden. Wollten uns ein schönes Bierchen bestellen. Das Bierchen kostete 9 Euro. 10 Euro.
Für 0,3.
Nein, mein Lieber. Es war 0,2. Das sollte ein hausgebrautes Bier sein. Leute, wir haben dankend verzichtet. 10 Euro ist Bierchen, wir haben schön.
Es war richtig lecker, das Wasser, muss man sagen. Norwegisches Wasser, Leute, wenn ihr mal die Chance habt. Ne?
Ja, die Kinder haben Frikadellen mit Erbsenpüree gegessen. Wir haben Fischsuppe und Fischgratin mit frischen Kartoffeln gegessen. Ehrliche Hausmannskost.
Ja, das klingt jetzt nicht spektakulär, das war es auch nicht. War das gut, aber wow.
Das norwegische Essen war nicht spektakulär.
Nein, wir dachten ja, das ist spektakulär. In Schweden waren wir ja schon so, ist okay, aber wo ist jetzt diese gehypte nordische Küche? Und wir stellten fest, die gibt es schon. Auch bei uns in der Nähe gab es zwei Restaurants im Michelin mit 2 oder 3 Sternen. Hätte unseren Besuch zu fünf halt zwischen 2.500 und 3.500 Euro gekostet. Und man hat ja so dieses Bild, dass das alles so doll ist, ne? Aber es springt nicht hinter jeder Tanne ein Spitzenkoch hervor und hält dir fermentierte Rentierschnauzen unter die Nase oder dass die Oma aus Bergen fermentiertes Moos zum Frühstück isst auf Keramik. Nein, ist nicht so. Die Norweger essen sehr viel Fertigprodukte und sie angeln. Sie angeln und sie jagen. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Angeln und Jagen.
Trinken sie denn wenigstens, Patrick?
Sie trinken. In Norwegen gibt es wie in Schweden das Alkoholmonopol des Staates. Die Läden heißen Vinmonopolet. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Sind besser sortiert als in Schweden, so mein Eindruck. Und natürlich ist das Zeug teurer. Aber noch nicht aus der Welt. Die Norweger brauen ordentliches Bier, haben ähnlich wie die Schweden eine Alkoholobergrenze. Also in Deutschland wäre das ein Leichtbier, aber ist lecker, kann man machen. Und ja. Aber wir trinken was ganz anderes. Wir trinken nämlich jetzt in Norwegen einen griechischen Wein mit einem französischen Namen. Wir haben nämlich, als wir in Griechenland waren, den unfassbar tollen Winzer Apostolos Thymiopoulos besucht. Apostolos hat Anfang der Nullerjahre von seinem Vater 4 Hektar übernommen, hatte damals dann eine Produktion von ungefähr 8000 Flaschen und eine Vision. Er wollte den besten Wein Griechenlands machen und den besten Xinomavro der Welt. Xinomavro ist eine Rebsorte, die wächst auch eigentlich überall, aber hauptsächlich in der Region Nausa. Die ist sehr klein, 350 Hektar. Apostolos gehören heute so 50, 60 davon. Und er macht so geile Weine. Also er hat uns da einmal durchkosten lassen durch sein Sortiment. Die Spitzenweine kosten auch wirklich so 80 Ocken. Aber das ist echt, boah, Stoff zum Niederknien. Und weshalb er auch so erfolgreich geworden ist, ihm war immer schon klar, er braucht eine gute Basis, die er zu Hunderttausenden macht. Und dann kann er in der Spitze machen, was er will. Und dass er diese Basis so gut verkauft, liegt daran, der hatte bis vor ein paar Jahren nicht mal eine Homepage. Er hat heute noch kein Social Media, sondern Apostolos reist durch die Welt und
sagt, hält, Tag, hier bin ich.
Tag, hier bin ich, hier ist mein Wein, willst du probieren? Und er war einer der ersten, wenn nicht der erste Grieche, der sagte, auch Norwegen, da gibt es noch keinen griechischen Wein, da gehe ich hin. Und das ist sein Basis-Xinomavro, einer seiner Basis-Xinomavro mit dem französischen Namen Jeune Vigne, also junge Reben. Also wir sitzen in Norwegen, trinken griechischen Wein mit einem französischen Namen.
Ja, und was war das für eine Freude, als wir diesen Wein dort entdeckten, als Lichtblick
genau.
Auf der Suche nach dem guten Geschmack, nach dem guten Wein. Haben wir gedacht, wir waren in Griechenland, man kann auch in einer norwegischen Folge einen griechischen guten Wein trinken.
Eben.
Schön. Würzig.
Würzig, diese Kirschfrucht. Ordentliche Säure, der hat Zug. Oh, macht das Spaß.
Jetzt ein schönes Gyros dazu. Oder Kebab. Die Norweger essen gerne Kebab, haben sie uns berichtet.
Ja, ich fragte mal so ein paar junge Leute, die an dem Felsen waren, wo ich mit Fine angeln war. Ja, die sahen den Schriftzug auf unserem Bus und fragten, was das ist. Und ich erklärte das kurz und meinte, was esst ihr denn so? Und dann brüllten sie nur Kebab. Also da hätte ich jetzt auch, da würde der richtig gut zu passen.
Lass uns mal bei Bergen noch bleiben. Das war ja super schön, die Stadt Bergen. Das hanseatische Viertel, ne? Wo die Kaufleute vom 14. bis 17. Jahrhundert die Sachen verkauft haben. Da gab es auch so einen tollen Fischmarkt. Was da alles verkauft wurde, da gab es irgendwie lebende Hummer, Austern, Lachsburger und, haltet euch fest, jede Menge Walsteak.
Ja, da waren auch so kleine Fischrestaurants direkt vorne am Hafen. Man muss sagen, wir hatten unfassbares Glück in Bergen. Das gilt als die Regenhauptstadt Europas. Wir hatten strahlenden Sonnenschein, was zur Folge hat, dass sämtliche Einwohner die Arbeit sein lassen und sich sofort in die Sonne setzen, weil morgen ist sie schon wieder weg.
Genau, und das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Das hat uns ein Handwerker ein bisschen später erzählt. Wenn die Sonne scheint, dann dürfen Arbeitnehmer ihre Arbeit niederlegen, ihre Kinder aus der Einrichtung holen und raus in die Sonne, damit die ein bisschen Vitamin D tanken.
Genau. Und da konnte man sich für 50 Euro eine Makrele vom Grill bestellen oder Walsteak. Ne? Und das gibt es da überall.
Also aber auch in dem Restaurant. Auch in dem Restaurant, wo wir waren.
Walsteak, Walwurst im Supermarkt. Und das war das Einzige auf der Reise, bei dem wir gesagt haben, nee, Leute.
Nee, geht gar nicht.
Also Wal geht nicht. Das ist so drin. Ich meine, Lotti hat uns in Spanien herzergreifende Referate über Wale und Walfang und Delfine, die da verenden in den Netzen und so weiter.
Gehalten. Nee, geht auf gar keinen Fall. So sind wir sozialisiert und Wal geht gar nicht.
Wal ist also wir können euch nicht sagen, wir können euch sagen, wie Froschschenkel schmecken, wie Innereienwürste schmecken,
wie
Seeigel schmecken.
Wie Elch schmeckt.
Rentier schmeckt. Aber wir können euch nicht sagen, wie Wal schmeckt.
Und da sind wir auch stolz drauf.
Und bitte fahrt jetzt nicht nach Norwegen und probiert es selber aus. Lasst die Wale leben.
Wir sind dann weitergefahren. So 40 Kilometer von Bergen entfernt war Øygarden. Und das ist so eine Felsenlandschaft. Also da sind
von Gletschern geformt.
Genau.
Also die Gletscher haben von den Felsen alles runtergehobelt, was Erde war. Das ist sehr nackt, sehr kahl. Eigentlich eine brutale Landschaft.
Und das sind lauter Inseln, die wie so auf einer Perlenschnur aufgereiht dort liegen.
So vor der Küste. Genau. Und das hat zur Folge, dass es direkt vor der Küste ist ja der Atlantik, der ist sehr wild. Und da gibt es aber einen Bereich, der ist relativ ruhig. Und da kann man wunderbar sich ein kleines Boot mieten
und
angeln.
Mein lieber Patrick, ich wollte schon mein lieber Freund sagen, mein lieber Patrick hatte die ganze Reise diese Angel dabei gehabt. Und ich verrate ein Geheimnis. Er angelte auf der ganzen Reise einen Fisch und das war eine Makrele in Kroatien. Wir wissen nicht, ob sie aus Mitleid angebissen hat.
Ich glaube ja.
Aber Norwegen, Øygarden, Patrick und Fine hielten die Angel rein. Fina hatte einen Köder und dieser Köder war eigentlich ein Köder, den sollte man gar nicht am Meer benutzen, oder?
Nein, der stammte aus einem französischen Supermarkt und war fürs Süßwasserangeln auf Barsche gedacht. Aber sie hat gesagt, der sieht nett aus, ich taufe ihn Konstanze, den nehme ich jetzt.
Also unsere Tochter hielt ihre Angel rein und sie bissen an.
Sie musste ja wirklich nicht viel mehr machen, als die Angel reinhalten. Das war irre. Einer nach dem anderen, ein Seelachs nach dem anderen. Also Seelachs hat mit dem normalen Lachs nichts zu tun, aber einer nach dem anderen.
Also das Kind zog 7 Fische aus dem Wasser?
Nee, insgesamt waren es 7.
Und du hattest auch, wie viele?
Also nochmal so eine Mitleidsmakrele. einen mit irgendwelchen sündhaft teuren norwegischen Spezialködern, die ich mir einen Tag zuvor gekauft hatte. Und dann hat Fine mir gnädigerweise den Köder Constanze nochmal überlassen. Und dann durfte ich mit Constanze auch noch einen rausziehen.
Und da haben wir es verstanden. Also wir haben abends Fisch gegessen, wir haben den Fisch filetiert und haben ihn einfach so angebraten, ein bisschen Salat dazu, köstlich. Und wir haben verstanden, das essen die Norweger. Die fahren nirgendwo hin, die kaufen nicht im Supermarkt ein, die haben alle ein Boot, die gehen angeln und das ist die Hauptmahlzeit.
Ja, weil wir dachten schon, also schon in Schweden konnte man sehr guten Lachs im Supermarkt kaufen oder auch beim Fischladen, haben wir ja euch davon erzählt. Und wir dachten, boah, wenn das in Schweden schon so gut ist, wie gut ist das erst in Norwegen? Aber das Absurde, wir haben in Norwegen, von Bergen abgesehen, haben wir keinen Fisch gefunden, den du irgendwo kaufen konntest. Wir dachten, was ist das denn nur? Bis uns klar wurde, die fangen den alle selber.
Und recht haben sie. Wir sind dann ein paar Tage später an Fines Geburtstag auch mit dem Boot rausgefahren, haben da wieder ein Tier nach dem anderen rausgeholt und gegessen. Es war köstlich. Das hat uns dann so ein bisschen entschädigt für die Suche.
Ne? Genau.
Und was auch jeder Norweger hat, was ich auch sehr, sehr schön finde, jeder Norweger hat ein Waffeleisen. Das heißt, wir konnten jede Menge Waffeln backen.
Also in jeder Unterkunft stand ein Waffeleisen bereit.
Genau, das ist auch so eine Art Nationalgericht. Und wir haben dann sehr viele Waffeln gebacken. Ich habe im Heidekraut an diesen großen grauen Felsen habe ich Blaubeeren gesucht und gefunden, habe Blaubeermarmelade gemacht. Und wir aßen also oft Waffeln mit frischen Blaubeeren. Abends Fisch. Ein reichhaltiges Mahl. Ja, und dann kamen wir in Maløy an und das war der nördlichste Punkt unserer Reise.
Genau, dorthin, nach Maløy, hatte uns Follow Food geschickt, Anna.
Das ist ein deutsches Lebensmittelunternehmen, das sich auf die Fahne geschrieben hat, dass sie jedes ihrer Produkte nachverfolgbar machen wollen. Also die haben immer einen Code, einen Barcode, da kann man scannen und man sieht genau, wo kommt das Produkt her, unter welchen Bedingungen wird es angebaut. Und die haben ganz große Transparenzrichtlinien. Also man weiß wirklich, wo jedes Produkt herkommt und das sind alles Bioprodukte.
Denn sie sagen, ihr Slogan ist, was wir essen, verändert die Welt.
Genau. Und wir waren für sie schon in Apulien und haben da eben geguckt, wo das gute Pesto gemacht wird. War wirklich eine ganz tolle Farm. Und dann hatten sie gesagt, geht doch für uns noch nach Norwegen und schaut, wie diese Biolachsfarm arbeitet. Leider durfte nur Patrick mitfahren, weil an Bord war wenig Platz und sie haben nur Patrick mitgenommen.
Wir fuhren also, es war wieder ein strahlender Tag. Man muss dazu sagen, es war ein Jahrhundertsommer in Norwegen.
Es war ein Jahrhundertsommer in Norwegen. Seit 20 Jahren hatte es nicht mehr so gutes Wetter gegeben. In genau der Woche, als wir da in Maløy waren, an dem Strand in Refiksanden.
Und Geir Ove, einer der sehr netten Männer, die mich da zur Lachsfarm mitgenommen haben, hat gesagt, er ist zum ersten Mal seit 20 Jahren im Atlantik schwimmen gewesen.
Also so mal zum Wetter im Norden.
Genau. Und wir sind dann also bei strahlendem Sonnenschein eine Dreiviertelstunde mit dem Schnellboot durch die Fjorde geheizt. Allein das war schon ein irres Erlebnis. Und kam dann auf dieser Lachsfarm an. Und man muss ja sagen, Lachsfarmen haben einen Ruf, man kann es nicht anders nennen, der ist beschissen.
Warum?
Antibiotika-Einsatz, Verpestung der Meere durch Kot der Fische, die Fische sind zu eng auf einem Haufen, denen geht es nicht gut und so weiter und so fort. Und die wollten mir eben zeigen, dass das in Norwegen etwas anders aussieht. Ich war ein bisschen skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, aber sie konnten mich überzeugen, denn in Norwegen gibt es erstens nicht so viele Lachsfarmen, oder es gibt schon viele Lachsfarmen, aber die haben ja Platz, haben wir ja vorher gesagt, überall ist ein Fjord. Wenn dann in einem Fjord zwei Lachsfarmen sind, a 4 bis 8 Zuchtbecken, dann ist das nicht viel. Da fließt die ganze Zeit frisches Wasser durch. Das nimmt natürlich auch die Ausscheidungen der Fische mit. Es wird immer, bevor die Becken neu besetzt, die Netze neu besetzt werden, wird der Boden darunter untersucht. Ist der gesund? Ist das in Ordnung? Nur dann dürfen überhaupt neue Fische da rein. Und gerade weil eben die ganze Zeit frisches Wasser da ist, auch kühles frisches Wasser, da fühlen sich die Fische sehr wohl, sind die sehr gesund. In ganz Norwegen, hat man mir gesagt, gibt es vielleicht so 1 bis 2 Antibiotika-Einsätze pro Jahr. Ein Problem ist die Lachslaus, das ist so ein kleiner Parasit.
Denkt man gar nicht, ne? Lachslaus.
Genau.
Die fiese Lachslaus.
An Loriot denken. Die Lachslaus. Die knabbert halt an den Fischen rum. Aber das wird recht schonend eigentlich gemacht, gerade im Bio-Lachs-Farming. Die Lachse werden sozusagen rausgepumpt, werden ein paar, 30 Sekunden waren es, glaube ich, in warmem Wasser gebadet, das reicht der Lachslaus schon, die ist dann tot und dann kommen die Fische wieder zurück.
Und Bio-Lachs, vielleicht das nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, was?
Anderes Futter.
Ja.
Futter, das hauptsächlich aus Fischabfällen besteht, die beim normalen Fischfang vor der Küste eh anfallen. Das ist nämlich auch ein Kritikpunkt, dass das Futter für normalen Lachs oft aus Soja besteht, was in Übersee angebaut wird und dann erstmal quer über den Ozean geschippert werden muss. Und die Besatzdichte ist geringer, das heißt weniger Fisch pro Kubikmeter Wasser. Und Björn, der Leiter der Farm, hat so ganz schön gesagt, man sieht, ob die Fische sich wohlfühlen. Also wenn zum Beispiel alle Lachse nur so in einer Tiefenzone unterwegs sind, ganz eng beieinander, dann fühlen die sich nicht wohl. Und da konnte man sehen, die hatten Unterwasserkameras, die schwammen da ganz friedlich durch die Becken. Sie bewegen sich natürlich nicht so viel wie Wildlachs. Das heißt, der Fettanteil der Zuchtlachse ist deutlich höher. Aber das ist so gesundes Fett, Omega-3 und so, nicht?
Du sahst also diese ganzen fröhlichen Lachse darum schwimmen und dann fragtest du, ja, wo können wir die denn kaufen?
Und Björn grinste und sagte, nirgendwo, aber weißt du was, wir holen dir einen raus.
Aber lass noch mal darauf eingehen, nirgendwo. Also ja. Diesen guten Lachs, der da im Fjord hergestellt wird, der geht ins Ausland.
Der wird exportiert, komplett.
Wahnsinn. Und Patrick hat dann insistiert.
Ja, ich habe die Frage dann schon so mit dem Hintergedanken gestellt, na, vielleicht geben sie mir ja einen. Das war für die Männer eine willkommene Abwechslung, weil die Arbeit auf so einer Lachsfarm ist schon so ein bisschen, naja, eintönig. Und das war nicht so leicht, den rauszuholen. Dafür mussten sie ein ganzes Boot in Bewegung setzen, zu einem dieser großen Rundnetze fahren. Und dann mussten sie versuchen, mit so einem Riesenkescher, der war schon so fast 2,5 Meter im Durchmesser, einen Lachs da rein zu buxieren, den rauszuholen. Und dann ging es recht schnell für den Lachs.
Oh Gott.
Und ich bekam ihn dann ausgenommen, überreicht in einer großen, grauen
Tüte.
Das Ding war schwer, das wog 6 Kilo. Also wir hatten 6 Kilo Lachs.
Patrick kam nach Hause mit 6 Kilo Lachs. Wir saßen auf unserer Terrasse, wir hatten den großen Lachs vor uns. Dann haben wir angefangen, ihn zu zerlegen.
Wir können das, Fische filetieren, aber sagen wir mal so,
es war
gibt
viel.
Leute, die können es besser.
Naja, sagen wir mal lieber so, es war viel zu filetieren.
Ja.
Wir reden hier von 7 Kilo Lachs.
6.
Ja gut, gefühlt 7, gefühlt 20 Kilo. Also, wir aßen Lachs,
also
eine Woche lang.
Das Beste, fand ich, war ganz dieser rohe Lachs.
Mit ein bisschen Olivenöl und Salzkristallen.
Nee, wir hatten kein Olivenöl da oben, Rapsöl. Also Olivenöl wäre irgendwie noch einen Tacken geiler gewesen. Aber das Rapsöl war auch schon sehr gut. Salzkristalle drüber und
Dazu ein schönes Glas Weißwein aus Griechenland. Weil ich weiß nicht mehr, was wir tranken.
Nein, das war portugiesischer. Das war portugiesischer Weißwein.
Und wir guckten auf die Bucht, wir aßen diesen Lachs, die Kinder waren am ersten Tag noch mit dabei, die aßen am ersten Tag noch mit, das Lachssteak vom Grill. Am nächsten Tag aßen sie auch nochmal die Lachspasta und dann war es vorbei. Dann haben wir beiden zum Frühstück Lachs gegessen, zum Mittagessen Lachs gegessen und zum Abendessen Lachs gegessen. Ich glaube, ich sage euch, nach dieser Woche in Norwegen habe ich nie wieder Lachs gegessen.
Aber wir haben auch würden jetzt keinen kriegen, der so gut ist.
Wir haben auch nie wieder so guten.
Er war sensationell.
Vielleicht war es der letzte Lachs in unserem Leben und es war ein guter Lachs.
Oder wir fahren nochmal nach Norwegen. Aber du hast gerade schon ein schönes Stichwort gesagt, Anna. Wir saßen über dieser Bucht.
Wir saßen in der Bucht, jeden Abend sinnierten wir über das Leben. Es waren helle Nächte, weil die Sonne ging ungefähr um 23 Uhr unter, 23.15 Uhr. Ja. Und dann versank sie wie ein Feuerball über dieser Bucht. Und wir guckten uns oft mit den Kindern abends noch den Sonnenuntergang an. Und wir schliefen sehr wenig, weil um 3 oder 4 Uhr morgens ging die Sonne wieder auf. Also wir kamen überhaupt nicht zum Schlafen.
Nee, also wie gesagt, die Sonne geht um 11:30 unter, um 4 Uhr morgens ist es wieder taghell.
Und wir wurden sehr, sehr philosophisch, sehr sentimental, denn die Reise näherte sich ja auch dem Ende.
Wir waren auf jeden Fall am nördlichsten Punkt und wir wussten, von jetzt an geht es nach Süden.
Und eines Abends haben wir dann so vor uns hinsinniert und hört selbst, das haben wir aufgenommen für euch. Wir sind am wahrscheinlich schönsten Platz in Norwegen. Am Strand von Refiksanden haben ein tolles Haus gemietet und blicken direkt auf den weißen Sandstrand. Es ist der nördlichste Punkt unserer Reise, Patrick. Und da geht uns einiges durch den Kopf.
Ja, und auch fast schon so ein bisschen die Flatter. Also ich werde wahnsinnig emotional, wenn ich denke, das ist der nördlichste Punkt. Ab jetzt geht es nach Süden. Und wir wollten ja, als wir in Schweden waren, noch nicht umdrehen. Wir wussten, wir sind noch nicht so weit. Fühlst du dich denn jetzt so weit, umzudrehen, Anna, wieder nach Süden zu fahren?
Ich glaube, jetzt bin ich so weit. Nach 3 Wochen Norwegen, 2,5, 3 Wochen, denke ich, es ist in der Zeit umzudrehen.
Und dass es wieder zurückgeht, das ist sehr widersprüchliche Gefühle in mir, weil wir haben uns einen Lebenstraum verwirklicht mit dieser Reise. Nicht alle haben daran geglaubt, dass wir das schaffen. Manche haben gesagt, an Weihnachten seid ihr doch eh wieder zu Hause. Waren wir nicht. Und das fühlt sich gut an. Und trotzdem geht auch was zu Ende. Es geht was Großes zu Ende. Ein Lebenstraum ist erfüllt und geht zu Ende. Und das ist einerseits schön, weil es weitergeht, weil wir uns verändert haben, weil es ein Zurück auf Los nicht geben kann und das Abenteuerleben vielleicht gerade erst begonnen hat. Und gleichzeitig auch die Traurigkeit darüber, dass dieser Abschnitt bald zu Ende ist. Und gleichzeitig ist es auch gut, dass es zu Ende ist, weil wir am Schluss ja auch gemerkt haben, diese Dreifachbelastung, oder was heißt Dreifachbelastung, das klingt so negativ, aber wir haben jeden Tag für Travel & Taste gearbeitet. Wir hatten unsere normalen Jobs, wir haben die Kinder unterrichtet. Das war alles wunderschön und ich möchte nichts davon missen. Es hat uns sehr viel Energie gegeben, es hat Energie auch gebraucht.
Sehe ich ganz genauso. Es geht jetzt zurück. Ja, ich bin auch melancholisch. Melancholisch und gleichzeitig auch sehr aufgeregt. Ich habe wieder Hummeln im Bauch und denke mir, jetzt beginnt ein anderer Abschnitt. Die Reise hat gerade erst angefangen. Es geht weiter. Es werden neue Dinge kommen und ihr könnt ganz sicher sein, in einen ganz normalen Alltag gehen wir nicht zurück. Wir werden euch daran teilhaben lassen.
Wenn du jetzt am Ende in einen beliebigen Moment der Reise nochmal zurückspringen könntest, welcher wäre das?
Hört, Patrick versagt gleich die Stimme, er ist...
Fürchterlich sentimental, Schnalle.
Ja, fürchterlich sentimental bin ich auch. Mhm. Ein beliebiger Punkt unserer Reise, ein schöner Punkt. Es gab mehrere schöne Punkte. Vielleicht möchte ich einmal mal wieder in einer Taverne sitzen am Meer in Griechenland. Herrliches Essen. Es ist nicht besonders spektakulär, aber gut. Griechische Hausmannskost essen, aufs Meer sehen, in der Ferne verschwinden zwei Delfine. Haben wir alles so erlebt? Oder ich möchte gerne nochmal beim Naturweinfestival in Montenay sitzen. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja, es ist alles perfekt. Wir sitzen an großen Tischen unter Platanen, wir essen mit Menschen, die so drauf sind wie wir, die auch gutes Essen lieben, die guten Wein lieben. Wir sitzen da und sind so verbunden mit allem. Es war für mich ein ganz besonderer Moment.
Ja, es war so einer der Momente, in denen man sagt, alles ist gut.
Ja.
Ich dachte mir schon, dass du genau diesen Moment erwähnen würdest. Deswegen erwähne ich ihn jetzt nicht auch nochmal. Ich würde sagen, Sonnenuntergang in Tarifa.
Oh, das war auch toll.
Links von uns das Mittelmeer, rechts von uns der Atlantik, die Sonne versinkt im Meer und die Kinder tanzen am Strand.
Und es ist Dezember. Ja, es war auch ein besonderer Moment. Oder einmal noch bei Juan in Portugal sein, in diesem schönen Haus, das er jetzt leider verkauft hat. Über diese grünen Hügel blicken. Oder einmal noch in diesen Plastikstühlen hoch über dem Atlantik sitzen, Oktopus essen frischen, auf den Atlantik starren und auch wieder zutiefst das Gefühl zu haben, ja, wir sitzen jetzt gerade an der richtigen Stelle, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit.
Ja, noch einmal das erste Mal in Griechenland ankommen.
Ja, noch einmal Karaoke singen in einer italienischen, kalabrischen Bar.
Ja, wir waren sentimental, wir sind es auch jetzt. Patrick, gib mir noch so einen Schluck.
Komm, schenk
vom schönen
mein Glas noch
griechischen einmal. Wein in Norwegen. Und von da an ging es wieder zurück über Oslo, was auch toll war. Dann ging es über Dänemark zurück nach Hamburg und dann war sie vorbei, unsere Reise.
Wir beendeten sie da, wo wir sie 11 Monate zuvor begonnen hatten, nämlich in Holland, wo wir sehr, sehr gute Pommes gegessen haben.
Ja, zweimal frittiert in Rinderfett.
Rindernierenfett.
In Rindernierenfett.
Aufs Rindernierenfett.
Und auf Norwegen. Das war schön. Und es geht weiter mit diesem Podcast.
Und mit dem Abenteuer.
Denn die Reise geht ja weiter. Lasst euch überraschen. Unser Buch ist erschienen im Westend Verlag. Travel and Taste. Ihr könnt es euch überall holen, wo es Bücher gibt. Oder bei Amazon bestellen oder wo auch immer.
Und wenn ihr es bei Amazon bestellt, bitte lasst uns eine nette Rezension da. Ne?
Genau. Alle Neuigkeiten von uns gibt es wie immer auf unserem Blog.
Travel and Taste.
Da seht ihr auch, wo wir die nächsten Lesungen machen. Und ja, schön, dass ihr dabei seid. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.